1971, da erschien bei Suhrkamp ein rotes Bändchen, die Kritik der Warenästhetik. Und im Handumdrehen war keine WG-Bibliothek und schon gleich gar kein Soziologieseminar mehr denkbar, ohne diese scharfe und scharfsinnige Kapitalismuskritik zwischen zwei Buchdeckeln. Es stammte aus der Feder eines jungen Philosophen, nämlich Wolfgang Fritz Hauck. Und es sollte erst der Auftakt sein zu einer langen Karriere der kritischen Geisteswissenschaft als Professor für Philosophie an der Freien Universität Berlin, aber auch als Gründer und Herausgeber der Zeitschrift Das Argument. Am kommenden Mittwoch wird Wolfgang Fritz Hauck nun seinen 80. Geburtstag feiern. Noch darf man ihm also nicht gratulieren, aber begrüßen darf ich ihn nun ganz herzlich. Er ist mir nämlich jetzt aus Stuttgart zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Hauck.
Ja, hallo, Frau Miller.
Herr Hauck, lassen Sie uns doch einmal im Hier und Jetzt ansetzen. Letzte Woche nämlich ist ein beinahe 900 Seiten starkes Buch aus dem Druck gegangen. Jahrhundertwende steht darauf und Werkstattjournal 1990 bis 2000. Darin finden sich Ihre gesammelten Aufzeichnungen zu gesellschaftlichen Entwicklungen der 90er Jahre in Europa. Zeitkritische Notizen sind das, philosophische und politische Gedanken. Dem Buchcover haben Sie ein Bild beigegeben. Nicht irgendein Bild, es ist Paul Klees Angelus Novus, der Engel, der mit weit aufgerissenen Augen, mit offenem Mund und aufgespannten Flügeln vor etwas erstarrt. Walter Benjamin hat ihn als den Engel der Geschichte beschrieben. Warum haben Sie gerade dieses Bild gewählt?
Ich muss dazu sagen, dass ich das gar nicht ursprünglich gewählt hatte. Das Buch hatte schon ein Cover. Und da sagte ein Freund von mir, ehemaliger Schüler, hör mal, du musst den Angelus Novus von Klee nehmen. Denn tatsächlich, zwei-, dreimal im Laufe dieser 10 Jahre kommt diese Figur vor. Und sie kommt vor, weil sich vor meinen Augen in dieser Zeit das Drama des Zusammenbruchs nicht nur der Sowjetunion, sondern einer ganzen Reihe von Ländern in der Welt, Entwicklungsregimes oder Jugoslawiens, abspielt und sich vor meinen Augen sozusagen die Trümmerberge häufen, wie vor denen dieses Angelus Novus. Ich fand das großartig, diesen Vorschlag. So ist das dazugekommen. Ich möchte aber dazu sagen, ich habe zwei Motti zum ersten Teil. Benjamins Notiz über den Angelus Novus. Und im zweiten Teil Benjamins Notiz über die Kräfte, die unsereins zur Verfügung stehen. Nämlich Erfahrung, gesunder Menschenverstand und Dialektik. Und von hierher lese ich dann die Formulierungen, die er über den Angelus Novus hat, noch einmal neu. Dort steht nämlich, vor dessen Augen häufen sich die Trümmer. Denn der ist gebannt, der kann nur sich mit dem Rücken zur Zukunft bewegen. Und ich sage dann, mit Hilfe des gesunden Menschenverstands, der Erfahrung und der Dialektik können wir uns aber in die Zukunft wenden. Sodass dieses Buch eigentlich zwei Hauptthemen hat. Eine ganze Serie von entsetzlichen und übrigens in der Gegenwart noch immer fortlaufenden, im arabischen Halbmond, fortlaufenden entsetzlichen Bürgerkriegen oder Interventionen und zugleich den Aufstieg dessen, was ich dann später genannt habe, Hightech-Kapitalismus.
Ja, Sie als Autor, Sie treten ja als Chronist der Ereignisse auf. Sie wollen, so beschreiben Sie, dem geschichtlichen Prozess auf die Schliche kommen. Das ist ein edles Ziel, aber es ist auch ein hehres Ziel. Kann einem das gelingen?
Na, eigentlich will ich dabei eher noch etwas anderes. Ich will dem auf die Weise auf die Schliche kommen, diesem geschichtlichen Prozess, dass ich mich selber zu einem Experiment hergebe. Das heißt, im Fluge das notiere, was ich daran sehe und zu erkennen glaube, damit mich dieser Prozess korrigiert. So ist dieses auch ein Buch einer permanenten Selbstüberprüfung an dem, was da draus wird.
Sie nehmen vor allem die politischen Entwicklungen innerhalb Deutschlands und Europas ins Visier, den Zusammenbruch der Sowjetunion, die deutsche Wiedervereinigung, den schleichenden Abbau des Sozialstaats in der BRD. Und als Ihre Hauptsparringspartner bezeichnen Sie selbst dabei die bürgerlichen Medienintellektuellen. Also insbesondere Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sezieren Sie in kritischer Absicht. Warum ist Ihrer Meinung nach da Kritik gefragt?
Wissen Sie, ich sitze sehr oft mit meiner Lebensgefährtin Frigga Haug, wenn ich die Nachrichten sehe im Fernsehen, in eigentlich so etwas wie einem verzweifelten Zorn, wenn ich das Bild von der Welt dort mitbekomme, wie es uns erzählt wird. Weil es die Geschichte selber verleugnet, dieses Bild, die Zusammenhänge selektiv abbildet. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich damit sagen will.
Vielleicht könnten Sie ein Beispiel geben.
Ja, Sie müssen doch nur in die Gegenwart blicken, die sogenannte Flüchtlingskrise. Wenn man nicht fortwährend auch reflektiert, dass diese Menschen vor Interventionen oder den Folgen von Interventionen fliehen, die von den westlichen Gesellschaften ausgegangen sind. Wer hat denn nun mit Lügen den Krieg im Irak geführt? Wer hat mit anderen, mit Schauermärchen den Krieg gegen Jugoslawien geführt? Und so bricht Ordnung um Ordnung in dieser Zeit zusammen. Es werden so etwas wie Failed States geschaffen. Wie gesagt, das ist immer noch unsere Gegenwart. Wenn ich aber das Bild sehe, was mir da gebracht wird, dann ist es immer nur die halbe Wahrheit und das ist die ganze Unwahrheit. Und eigentlich ist so ein Protokollieren von Tag zu Tag durch einen Intellektuellen, der keine Macht hat, außer seine Gedanken und Worte, ist ein Gegengift dagegen. Im Grunde ist das auch ein Erinnerungsbuch. Zum Beispiel könnten die Heutigen erkennen, dass das, was uns gerade jetzt im Moment so auf den Nägeln brennt, dass das alles schon in den 90er Jahren da war.
Ich wollte darauf gerade eingehen, denn Geschichte wiederholt sich nicht. Das ist ein ziemlich viel zitierter Allgemeinplatz, ein wahrer dazu. Die Parallelen zwischen den aktuellen Entwicklungen und den Anfang der 90er Jahre, die springen einen aber regelrecht an. Also am 4. Oktober 91 zum Beispiel, da überschreiben sie einen Eintrag mit dem Titel Fremdenjagd. Rechtsextreme Jugendbanden hatten nämlich Asylsuchende angegriffen. Die fremdenfeindlichen Ausschreitungen von Hoyerswerda, von Rostock-Lichtenhagen, die anschließende Einschränkung des Grundrechts auf Asyl, das sind die dazugehörigen Schlagworte. Wenn Sie heute in Ihren Aufzeichnungen von damals blättern und dazu die aktuellen Nachrichten hören, was geht Ihnen dann durch den Kopf?
Naja, was mir durch den Kopf geht, ist, das hat doch einen Sinn. Es hält den Spiegel vor dessen, was untergegangen ist. Das weiß niemand mehr. Es weiß auch niemand mehr, dass prompt nach der Wiedervereinigung, auch das zitiere ich ja, in der Frankfurter Allgemeinen zum Beispiel, die Souveränität der Bundesrepublik jetzt als endlich freier Staat unter Staaten mit der Freigabe der Kriegsführung begründet wurde, was für meine Generation noch eine ziemliche Ungeheuerlichkeit war. Oder dass eigentlich in diesem Ausmaß unerwartet plötzlich wieder eine braune Gefahr auftrat. Also es taucht wirklich etwas auf und jetzt spaltet sich auch unsere Öffentlichkeit. Es gibt einen Teil, der verdrängt das. Und ein anderer Teil, und das sind die, auf die ich mich jetzt mit Zustimmung beziehe, das ist der, der das wahrnimmt. Das ist ein großer Teil, also das ist das, was es noch an liberalem Bürgertum gibt, angefangen von Weizsäcker damals, nimmt jetzt wahr, es gibt wieder so etwas wie eine braune Gefahr.
Mit Geschichte befasst man sich ja vor allem mit dem Anliegen, von ihr zu lernen. Was sollte uns Ihrer Meinung nach heute der Rückblick in die 90er Jahre also lehren?
Oh, das ist schwierig. Ich beschreibe das Geschehen ja als eine Lawine, die zu Tal geht, allerdings in Zeitlupentempo. Man muss sich nochmal überlegen, was da passiert. Bis dahin hatten wir eine durch zwei Supermächte garantierte Weltarchitektur. Die eine Supermacht hat kapituliert schließlich. Das ist die Tragödie des Gorbatschowschen Projekts einer Demokratisierung. Die andere blieb allein. Und jetzt findet eine Kettenreaktion von Bürgerkriegen, Kriegen, Zusammenbrüchen statt. Und ein Stück dieser Lawine ist das, was jetzt zu uns kommt als Schutzsuchende. Also, was kann man lernen? Tucholsky sagt, die großen Probleme werden nicht gelöst, sondern vergessen. Es scheint so, dass unsere Gegenwart zu einem gewissen Teil von diesem Wunsch nach Vergessen beseelt wird. Dagegen will ich eine kleine Gegenmedizin in die Welt setzen.
Vielen Dank, Herr Haug, bis hierhin erstmal. Wir führen diese Unterhaltung gleich fort. Vom Hier und Jetzt wollen wir dann noch einmal einen kleinen Schritt zurücktreten und uns dem komplizierten Verhältnis von Philosophie und NS-Ideologie zuwenden. Erst einmal aber machen wir eine kleine Verschnaufpause mit J.J. Cale und seinem Titel Money Talks. Money Talks.